Ich bete, dass auch die Frau, die noch sagt, Offenbarung bekommen, deiner Gegenwart. Ich bete, dass auch die Frau, die noch sagt, bisher ist nichts passiert in meinem Leben, dass sie das nicht mehr sagen kann, weil du mitten bei ihr bist. Und weil sie ihrem Schöpfer begegnet heute und weil die Bestimmung ihres Lebens sich neu entfaltet in ihrem Leben. Und alles Tote und alles Abgelehnte und alles Verworrene und alles, was eine trügerische Gestalt ist, vollkommen entdeckt wird und offengelegt wird und dann nichts mehr tun kann, weil dein Licht das Dunkle straft und weil deine Gnade dann so überhand nimmt, dass sie uns herauszieht aus der Dunkelheit in dein Licht und in dein Leben. Und weil in deinem Leben und in deiner Gegenwart die Fülle ist von Freude und Wonne, von Reizen, von Schönem, von Herrlichem, von Leben im Überfluss, von Genugsein im Überfluss, von Bestimmung, von Gewichtigkeit, alles wird richtig und wird rein und wird heilig und wird klar. Und wir werden klar sehen und wir werden klar verstehen und wir werden dem Feind klar entgegentreten. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, rede jetzt jedes Wort in unsere Herzen. Ich bete, dass keins dieser Worte zu Boden fällt, sondern dass alle in einen vorbereiteten Boden fallen, heute Morgen. Und auch die Frauen und Männer, die diese Kassette hören werden, diese CD, sie werden genau das Gleiche erleben. Und ich bete, dass diese Botschaft hinausgeht in unser Land, dass es alle erreicht und dass keiner sich mehr täuschen lässt von den Dingen, die diese Welt im Augenblick uns vormacht. Dass wir uns nicht wehren können gegen Versuchung, dass wir in verwirrenden Gefühlen stecken bleiben und dass wir nicht heraus können aus diesem Sumpf. Es ist ein Weg heraus und es gibt einen Sieg darüber und er ist herrlich, mächtig und wunderbar. In Jesu Namen. Amen und Amen. Amen. Danke, Melanie. Melanie und ich, wir sind schon mehr als 20 Jahre, ja, Kühe zusammen. Im gleichen Stall gewesen. Und jetzt war ein schöner Stall, ne? Wir kommen beide aus dem Dienst von Reinhard Bonnke, waren dort in seinem Team viele Jahre zusammen und wir kennen uns viele, viele Jahre und es ist uns ein ganz großes Geschenk, das hätten wir nie geträumt, dass wir mal in Deutschland zusammen Frauenkonferenzen machen. Ne? Wir hätten alle Leute ausgelacht, wenn sie uns das gesagt hätten vor 20 Jahren. Wie gesagt, ihr seid wohl verrückt. Aber hier stehen wir heute Morgen mit einer Botschaft, ich glaube, so heiß und so aktuell ist wie noch überhaupt nicht. Verwirrende Gefühle ist das Thema und ich möchte mit zwei Bibelversen beginnen, die Jesus uns ganz deutlich sagt, die wir immer wieder beten sollen. Und zwar steht es einmal in seinem eigenen Gebet, das er uns gelehrt hat, das kennt ihr alle, und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Das sollen wir jeden Tag beten. Und ich sage euch eins, wenn ihr standhaft stehen bleiben wollt im Dienst, in der Berufung, als Mutter, als Hausfrau, dann müssen wir lernen, das zu beten. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Aufpassen, weil der Teufel geht umher im Augenblick wie ein Wilder und versucht alles zu zerreißen und alles zu verführen, was noch zu verführen geht. Und er kommt mit so einer List, und ich werde da ein bisschen hineingehen, mit ganz himmlischen Darstellungen kommt er, mit himmlischen Offenbarungen. Angeblich hat der Himmel zu uns gesprochen, wenn es um verwirrte Gefühle geht. Und Achtung, Achtung! Es ist einfach, ihn zu entdecken, aber ihr dürft euch nicht auf ihn einlassen. Dann ist es schwer, ihn loszuwerden. Und dann gibt es das Gebot, das siebte, wer kennt es? Ich habe gedacht, meine Güte, wir müssten eigentlich die 10 Gebote öfter mal wieder lesen. Das siebte Gebot, na, come on, die Bibelfesten unter uns, die... Heike, du sollst nicht begehren, nein, das ist auch ein gutes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn wir uns an die Gebote halten würden, würden wir alle ein ganz wunderbares Leben führen. Es würde uns rundrum gut gehen. So, jetzt sagen wir, das ist das Alte Testament, die 10 Gebote. Aber ihr müsst sie kennen. Leute, ihr müsst sie wieder kennen. Ich glaube, sogar in der Seelsorge sollten wir sie immer wieder durchgehen. Du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen ehren und den Sabbat heiligen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren, was dem anderen gehört. Und alle diese Dinge sind scheinbar machbar. Denn der Herr verlangt nichts Unmögliches. Und jetzt gibt er uns eine größere Verheißung. Und das ist der neue Bund. Und da sagt er, alle diese 10 Gebote habe ich in dein Herz geschrieben. Sie werden in deinem Herzen sein. Und wie kann das angehen, dass ich die 10 Gebote in meinem Herzen habe und sie doch nicht halte? Weil ich Gott nicht gehorche und weil Sünde zwischen mir und ihm steht. Die 10 Gebote sind ganz einfach in unserem Herzen, weil der Heilige Geist in unserem Herzen ist. Und er ist Gott selber, er ist der Geist des lebendigen Gottes. Und wenn Gott das Wort ist, dann ist das Wort der Heilige Geist in dir. Er ist wirklich da. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so einfach ist, Gott zu gehorchen, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Wenn wir von ganzem Herzen ihm dienen wollen, das heißt, ich möchte mal einfach damit anfangen, obwohl ich eigentlich mit 3 anderen Punkten beginnen wollte, aber es beginnt wirklich damit, dass du eine radikale Entscheidung treffen musst, ich will jetzt wirklich Jesus dienen. Ich will wirklich mein Leben ihm geben. Alle Frauen unter uns heute Morgen, alle, die bei dieser CD jetzt zuhören, die werden eines feststellen, wenn du nicht absolut Ja sagst zu Jesus und ein bisschen in der Sünde bleiben willst, dann kannst du dir 1000 Gebete holen und nochmal 1000, dann könnte ich alle Männer und Frauen Gottes dieser Welt hier einladen und sie würden Hände auf dich legen und es würde ärger mit dir werden als vorher. Weil die Sünde in deinem Leben dich zurückhält, Gott wirklich zu erleben. Und wenn du nicht radikal und absolut Schluss machst mit der Sünde und die Sünde anfängst zu hassen wie den ärgsten Feind, wirst du keine Chance haben, den Sieg Jesu zu erleben. Es beginnt mit der Entscheidung, ich will raus aus dieser Sünde. Ich will raus aus diesem Elend. Ich will raus aus dem Alten. Und ich will rein in das Reich Gottes. Und du brauchst keine Angst haben. Nicht jeder ist so, so mächtig vielleicht jetzt, wie ich das hier sage. Die kleine Maus unter uns, die kann das auch sagen. Weil Jesus hört dein Gebet. Wenn du sagst, ich kann aber nicht so ganz radikal das sagen, kannst du sagen, Jesus, ich will aber. Ich will raus, ich will raus, ich will raus, ich will in deine Gegenwart. Und heute Abend geben wir euch Gelegenheit, das wirklich zu erleben, wenn ihr Jesus persönlich begegnet. Und ich werde einfach einige Dinge aufdecken jetzt und ich bete, dass in euch mal so eine heilige Furcht vor Gott kommt und eine heilige Abneigung gegen den Feind und seine Versuchungen, dass ihr gar nicht mehr versucht seid, sie zu verfolgen. Weil ihr sie hasst. Und jetzt ein ganz wichtiger Hinweis. In Zeiten großen Erfolges oder großer Anstrengung, das kann ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel in Zeiten, wo ihr ein Haus baut, in Zeiten, wo die Gemeinde sich vergrößert, in Zeiten, wo dein Dienst sich erweitert, in Zeiten, wo du in einer starken Salbung dienst, wo du im Predigtdienst stehst, wo du vielleicht Konferenzen schon dienst, in irgendeiner Form, in solchen Zeiten ist die Versuchung auch noch größer. Oh ja, der Teufel kommt gegen dich. Nicht in dem Moment, wo du auf der Kanzel stehst und in der Salbung Gottes predigst, aber gleich danach, irgendwann kommt er und er wird dich versuchen. Und er wird dich versuchen. Und er kommt mit ganz subtilen Dingen, also so unterschwelligen Dingen. Oh, was bist du gewaltig, mit Stolz kommt er, mit Versuchung kommt er, mit allen möglichen Dingen kommt er in dein Leben hinein und versucht, mit ganz religiösen Dingen sogar, dich zu versuchen und wegzubringen von dem Nähe und von dem Willen Gottes. Und deshalb müssen wir täglich beten, Herr, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und Gott wird dich nicht in Versuchung fallen lassen, weil er das ja hier sagt. Er hat ja die Erlösung bereit. Aber er möchte uns trainieren. Das ist der einzige Grund. Er möchte uns trainieren. Er möchte sagen, willst du mir vertrauen? Du kannst es nicht selber. Willst du mir vertrauen? Dann helfe ich dir jetzt durch. Halte meine Hand fest, dann lasse ich sie nicht los. Schau in meine Augen, dann werde ich dich erfüllen. Gib mir deine Hand und ich ziehe dich heraus. Er gibt dir alles, was es braucht. Du brauchst nichts leisten. Nichts brauchst du leisten. Du musst nur dich endgültig einmal von der Sünde trennen und sagen, ich will die Sünde nicht mehr. Ich will Jesus und ihn alleine. Er ist meine Rettung. Die Sünde, sage ich dir, führt dich in den Tod. Die zerstört dein Haus, die zerstört deine Familie, die zerstört deine Kinder, die zerstört deine Beziehungen, die wird deine Gesundheit ruinieren. Du wirst vollkommen abgetrennt werden von Gott und seiner Herrlichkeit, wenn du weiter als Christ in Sünde lebst. Sie wird alles zerstören, sie wird deine ganze Zukunft zerstören. Und die kleinste Sünde ist der Punkt, den du lassen musst. Ihr müsst lernen, die Sünde zu hassen wie nichts anderes auf der Welt und Jesus zu lieben wie nichts anderes auf der Welt. Warum fallen Männer und Frauen in solche Sünde? Der erste Punkt. Zweiter Punkt, wie können sie sich schützen? Dritter Punkt, was sind Alarmsignale? Und dann das vierte, gibt es Hoffnung für schon Gefallene? Der erste Punkt, warum fallen Männer und Frauen in solche Sünde? Das heißt, die Sünde der Versuchung, der sexuellen Versuchung, aber auch anderer Versuchungen, Verwirrungen. Der Teufel will Gottes Werk zerstören und er versucht es mit allen Tricks. Und wisst ihr, was er weiß? Dass Gott einen wunderbaren, genialen Plan hat für jedes einzelne Leben. Und eigentlich sollte jeder von euch in diesen perfekten, herrlichen, genialen Willen Gottes kommen, wo ihr in der Gegenwart Gottes lebt. 24 Stunden, das klingt vielleicht für einige von euch wie Fairyland. Wie die Traumwelt, und die ist wirklich real, hier auf der Erde, dass du mit Jesus redest, wie mit deinem Freund. Ich rede mit ihm ganz intim, ständig, immer. Er ist doch da. Er sagt doch, dass er immer bei mir ist. Ich rede mit ihm und ich bekomme von ihm Antwort und ich lebe mit ihm. Und immer wenn mir alles mangelt, dann lasse ich mich füllen von ihm, was immer mir mangelt, in jeder Beziehung. Und wisst ihr, was dieser geniale Plan Gottes ist? Er gibt uns das in den ersten Kapiteln Mose. Und da sagt er, und das ist der Plan für unsere Ehen oder für unsere Beziehungen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich nicht. Der geniale Plan Gottes war, dass wir hier auf Erden einen Vorgeschmack des Himmels erleben. Dass eine solche Erfüllung in dein Leben kommen soll, dass du eins wirst schon auf Erden mit einem Menschen, der dich liebt. Und ihr werdet eins in Geist und Leib und Seele. Und vollkommen könnt ihr zusammen Gott dienen. Und ich spreche nicht von irgendwas, was man nie erreichen kann. Wenn du Gott mit ganzem Herzen dich auslieferst und sagst, ich will dir dienen, dann sage ich dir, was Gott mit dir macht. Dann gibt er dir die Pläne, die er für dich hat. Und wenn du die jedes Mal tun willst, gibt er dir Gnade, dass du sie erfüllen kannst. Und dann kommt es genau zu dieser Geschichte. Dass der Plan Gottes sich, egal ob du jetzt verheiratet bist, unverheiratet, wir haben da gestern gut drüber gesprochen, Maria hat es klasse offenbart, egal in welchem Stadion du bist, ob du ein Single bist, ob du eine Witwe bist oder verheiratet oder ob du nicht, der Plan Gottes für dein Leben soll Erfüllung sein, vollkommene Einheit sein. Wenn du es nicht mit einem Menschen hier auf Erden erleben darfst oder sollst, dann wirst du es mit Gott erleben können. Oder auch mit einer Freundin, dass sie so eine so wunderbare Freundschaft entsteht zwischen dir und ihr, dass ihr wirklich eins werdet in vielerlei Beziehung. Nicht in der Sexualität natürlich. Auf jeden Fall soll dieser Plan, dieser geniale Plan Gottes in dein Leben kommen. Ich erzähle dir mal ganz kurz, wie Gott das tut. Und ich weiß, einige von euch, ihr seid schon ein paar Schritte zu weit gegangen, aber ich weiß, es gibt Gnade. Hannelore hat heute Morgen so einen schönen Vers zu uns gesagt. Sie sagte, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade. Nee, das war Elisabeth, Maria, Prean am Tisch mit mir zum Frühstück, sagte sie, weißt du, Gabi, wenn ich das Elend der Frauen höre, dann könnte es mich manchmal erschlagen. Aber, sagt sie, dann sage ich mir, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade umso mächtiger. Das heißt, wenn du schon ganz viel erlebt hast und Zerstörung erlebt hast, hast du mehr Gnade, noch mehr Gnade, noch mehr Gnade. Und wer viel gesündigt hat, liebt mehr. Und manchmal habe ich mich gefragt, habe ich vielleicht nicht so viel gesündigt, dass ich nicht so gut lieben kann. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herz und ich muss es auch freisetzen, genau wie du. Jetzt möchte ich mal ganz kurz sagen, wie Gott das macht in unserem Leben. Ich hatte eigentlich ziemlich Respekt vor Ehe, weil ich Angst hatte, eine Ehe einzugehen. Ich hatte noch keine so richtig glückliche, feurige, verliebte Ehe gesehen. Als frommes kleines Mädchen in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, Pastorenelternhaus. Und da habe ich gesagt, das lasse ich mir lieber, das erspare ich mir, das brauche ich gar nicht. Ich lebe lieber alleine und habe viele Freunde und flirte lieber mit Männern und tue sonst was. Aber bloß ich jetzt in so eine Geschicksalsgeschichte hinein, wo ich dann nie mehr rauskomme. Weil das wusste ich, einmal für immer. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, bist du bereit zu heiraten? Das ist mein Plan für dein Leben. Und dann habe ich etwas ganz Nüchternes gemacht. Und das ist der einfachste Weg, immer im Willen Gottes zu leben. Ich habe gesagt, ja, Herr, wenn es dein Wille ist, sage ich ja. Wer ist denn der Mann, den du für mich ausersehen hast? Ich war nicht verliebt. Und dann hat er mir den Mann genannt, den er für mich ausgesucht hatte. Und ich wusste, dass dieser Mann mich liebt. Ich hatte viele Verehrer zu der Zeit, von allen Seiten, war 19. Und ich wusste, ein Mann liebt mich. Und ich hatte ihm gesagt, bitte vergiss es. Bitte verlass mich jetzt und geh ganz, ganz weit weg, damit ich nicht dauernd deinen Blick sehe. Ich liebe dich. Er war ein Mann Gottes in der Bibelschule Berührer und ich habe gesagt, bitte lass mich jetzt einfach in Frieden. Und ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich dachte, das ist nicht der Richtige für mich. Ich hätte ihn nicht geheiratet von meinem eigenen Impuls heraus. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, wenn das der Mann ist, dann sage ich ja. Dann habe ich etwas gemacht, was wirklich verrückt ist, aber so muss man im Reich Gottes handeln. Ich bin ins Auto gestiegen, zu ihm hingefahren, habe gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dich heiraten. Und hier bin ich, bin bereit. Er hatte keine verliebten Gefühle, er hat mich auch nicht irgendwie jetzt großartig begeistert. Ich wusste, er ist ein heiliger Mann, ich wusste, er lebt mit Jesus, ich wusste, er war sehr, sehr klar in seinen Beziehungen mit allem. Ich wusste, er war ein wirklicher Mann Gottes. Und ich hatte einen hohen Respekt vor ihm, aber ich hatte keine jetzt so diese großen Verliebtheitsgefühle. Aber weißt du, was das Genialste ist? Die kamen mit so einer Macht vom Himmel und die haben nicht nachgelassen. Wir feiern nächstes Jahr 25 Jahre glückliche Ehe. Ich glaube wirklich, dass Gott mir so etwas geschenkt hat, wie Ehe sein sollte, original. Eins in Leib, Geist und Seele. Mein Mann und ich dürfen so zusammen Gott dienen. Und das ist der einzige Grund, warum wir, er gerade jetzt in Afrika missioniert, bei Rainer Bonke, ich hier in Kirchheim sitze, unsere Kinder in Hamburg sitzen und wir auch noch eine Gemeinde haben, die wir dort betreuen. Einfach, weil wir den Willen Gottes an die allererste Stelle in unserem Leben gesetzt haben und gesagt haben, Herr, dir gehorchen wir, koste es, was es wolle. Ich werde immer Ja sagen zu dem, was du sagst, sofort. Und dann kommt der Segen Gottes. Und ich habe meine Schwester hier sitzen und einige Gemeindemitglieder und deswegen kann ich hier nicht lügen. Die würden aufstehen und würden sagen, du spinnst. Hör auf, da oben sowas zu erzählen, das stimmt nicht. Gott schenkt uns diese Gnade, wenn wir seinen Willen tun. Und ich möchte jetzt für die sagen, die ich habe keine glückliche Ehe. Heute ist der Tag deiner Gnade. Du kannst heute neu beginnen und den Plan Gottes herausfinden. Es wird ein bisschen Zeit dauern, bis du aus dem Wirrwarr raus bist. Aber der Wille Gottes kann wieder ganz neu hineinkommen in dein Leben. Und wo die Sünde mächtig war, wird die Gnade umso mächtiger. Und alle Verwirrung aus deinem Leben muss verschwinden. Jetzt möchte ich aber schnell zu den Punkten kommen, die ich euch gesagt habe. Wisst ihr, wo die ganz große Gefahr ist, dass wir in Ehebruch fallen oder in Verwirrung der Gefühle? Wenn man Gott so sehr dient und Gott so sehr angeblich dient, dass die persönlichen Probleme und Beziehungen auf der Strecke bleiben. Wenn dein eigener Partner, den Gott dir gegeben hat, nicht einbezogen ist in allen Dingen, die du tust. Wenn du anfängst, einen eigenen Weg einzuschlagen und zu sagen, das tue ich jetzt unter allen Umständen, das ist jetzt Gottes Wille und ich diene ihm und dein Mann bleibt irgendwo weit zurück. Du hast als Frau, wenn du verheiratet bist, eine Aufgabe und das ist, deinen Mann zu ehren von ganzem Herzen, auch wenn er nicht gläubig ist. Und der Dienst steht immer an der zweiten Stelle. Erst ist dein Mann dran. Und nur, wenn er dir wirklich grünes Licht gibt, auch als Ungläubiger, dass du gehen darfst, darfst du gehen. und Gott dienen in der Weise, wie du willst. Du musst deine Beziehung zu Jesus haben, die hast du auf jeden Fall. Aber alle anderen Aktivitäten müssen in Einklang sein mit deiner Bestimmung und mit deinem Mann. Absolut. Wenn du das nicht machst, ich könnte nicht dienen, wenn mein Mann nicht absolutes Ja hätte. Und wenn er heute anrufen würde und würde sagen, ich habe das Empfinden, du sollst nach Hause gehen, würde ich sofort gehen. Weil ich glaube, dass Gott einen Mann auch dazu benutzt, uns in die richtigen Bahnen zu führen, dass Gott das möchte. Wir müssen lernen, dass nicht die ganzen Dienste so wichtig werden. Und ich kenne ganz viele Frauen, die laufen ständig von einer Konferenz zur nächsten und wollen eine Segnung und Salbung und Veränderung ihrer Ehe haben, aber sie laufen eigentlich weg von dem Eigentlichen, einmal da zu stehen, wo Gott dich hingestellt hat und mit deiner Beziehung wirklich so zu leben, wie Jesus es dich lehrt. Und da braucht es ganz viel Weisheit. Und das hat uns Maria ganz genial gelehrt, dass du immer wieder Weisheit brauchst. Wo tickt der Mann? Was braucht er? Wenn er gerne Essen hat, dann gib ihm das Essen. Wenn er gerne Pünktliches hat, dann gib es pünktlich. Sei ihm eine Gehilfin. Sei ihm eine Frau, die ihn ehrt. Auch wenn er ganz, ganz andere Dinge tut. Ich weiß, einige von euch haben schwierige Männer. Ich persönlich glaube, dass wir die Gabe von Gott haben, unsere Männer zu Jesus zu lieben. Die Bibel sagt es uns. Am Wandel einer Frau wird der Mann gewonnen. Nicht durch dein Reden und dein frommes Getue und schon gar nicht durch Bibelverse, die du ihm davor bringst. Back ihm lieber einen leckeren Kuchen und sei lieber mal dabei, wenn er ein Fußballspiel anschaut. Das tue ich auch, obwohl ich das gar nicht toll finde. Bum, 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 bum. Aber ich setze mich neben ihm, weil das sein Spiel ist, weil das seine Mannschaft ist und ich unterstütze ihn und ich finde das gut und versuche ab und zu eine weise Frage zu stellen. Das wisst ihr, Männer werden verrückt, wenn man ihnen dumme Fragen stellt beim Fußball, das mögen sie nicht. Versuch das und du wirst deinen Mann gewinnen, er wird Jesus nachfolgen mit ganzem Herzen. Ich sage dir, du hast Gott auf deiner Seite, Mensch, und Gott liebt deinen Mann mehr, als du ihn lieben kannst. Und er möchte, dass du ein bisschen ein Kanal bist, damit dein Mann das spürt, solange er nicht selber an dem Kanal angeschlossen ist. Und dann tu das, pass auf, dass Dinge nicht einfach so durcheinander kommen in deinem Leben. Und dann findest du auch keine Richtung mehr in deinem Leben, wenn dein Mann nicht der absolute Partner ist, den du auch dienst. Bei Männern ist das anders. Bei Männern, die fliehen dann oft ins Computer, sitzen vor dem Computer stundenlang und so weiter und verbringen unnötig Zeit an irgendwelchen Orten. Das ist ein anderer Fehler, den sie tun und dann geht ihre Ehe auch kaputt. Das ist ganz wichtig. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir stundenlange Gespräche mit Seelsorgefällen führen, wenn wir stundenlang um uns andere Sorgen kümmern, um andere Menschen, ihr müsst ganz deutlich eine Balance haben, wie viel Zeit ihr mit Leuten verbringt, die in Not sind und mit Leuten und dann mit deiner Familie. Bei mir ist es eine Priorität, wenn mein Mann zu Hause ist, bin ich da und ich bin für ihn da. Und so wie Maria gesagt hat, mein Haushalt ist dann fertig, ich sehe schick aus, ich habe Zeit für ihn und ich kümmere mich um ihn. Und meine ganze Aufmerksamkeit gilt ihm. Und er hört mindestens 3-4 Mal am Tag, wie sehr ich ihn liebe. Und dass er der Größte ist, der Herrlichste, der wunderbarste Mann und dass ich ihn über alles schätze. Dann machst du deinen Mann zum König und er wird der beste Mann der Welt. Und das kann ganz schön verändern. Und alle seine Fehler, die muss man lernen, auch mal zu übersehen und nicht immer zu korrigieren, weil jeder Mensch hat Fehler, ich auch. Ausgedehnte Besuche von Konferenzen und Fortbildungen ist auch eine Gefahr, dass dich Dinge einfach ablenken von dem wirklichen Berufung, die Gott für dein Leben hat. Pass auf, wo du hinfährst. Ich würde auch gerne alle Konferenzen mitkriegen, die hier so laufen. Es ist lange nicht unsere Aufgabe. Wenn deine Ehe nicht wirklich in Ordnung ist und mit Gottes Segen du fahren kannst, dann bitte Gott, ob du fahren sollst oder nicht. Aber ich glaube, dass es richtig ist, dass du heute hier bist. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Es geht um das Thema, warum fallen Frauen und Männer Gottes in solche Versuchungen hinein? Und ich werde euch gleich sagen, welche Versuchungen das sind, wenn sie eine fehlende Intimität mit ihrem Mann haben. Ich weiß, jetzt spreche ich ein ganz sensibles Thema an und ich übergebe das auch dann an meine Schwestern, heute Nachmittag euch da mehr drüber zu sagen. Ich persönlich glaube aber, dass Gott die Intimität gewollt hat und wir wissen aus seinem Wort, sie hat uns das gestern sehr gut vorgelesen, in 1. Korinther, dass der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, die Frau soll ihrem Mann sich nicht entziehen. Steht im Wort Gottes. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer zum Fasten und Gebet. Und ich weiß, dass da jetzt Frauen sagen, das geht nicht mehr bei mir, das schaffe ich nicht. Ich gebe dir jetzt eine Antwort. Es geht und du kannst es mit Gottes Hilfe. Es braucht Heilung in deinem Leben und Heilung vielleicht in deiner Vertrauensbeziehung, aber Gott möchte, dass deine Intimität mit deinem Partner sehr erfüllend und schön ist. Das ist sein Plan. Und wir weichen immer weiter davon ab. Mit einer Konferenz zur nächsten sagen wir, naja, und diese Fälle und da muss es erst dies und da jenes. Ich habe nochmal mit Maria gesprochen. Ich habe gesagt, wie gehen wir mit dem Ganzen um, diesem ganzen Spektrum? Und dann sagt sie, weißt du, es kommt zurück zum Wort Gottes. Und wir müssen uns an Gottes Wort orientieren. Du kannst sagen, ja, mein Fall ist besonders, aber Jesus weiß, wie besonders dein Fall ist. Und ich sage dir jetzt einen Grund, warum dein Fall so besonders ist. Weil die Sünde in deinem Leben eingezogen ist. Und ich sage dir, wie die reinkommt. Durch Ungehorsam. Und je mehr Sünde in deinem Leben ist, je mehr Chaos ist in dein Leben gekommen. Und deshalb muss die Sünde offenbar werden durch das, die Sache entstanden ist, dass es so chaotisch in deinem Leben aussieht. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist die erste große Sünde vor Gott. Alle, die vorehelich Geschlechtsverkehr hatten, wurden gesteinigt nach Gottes Gesetz. Auf der Stelle. Jeder, der außereheliche Beziehungen eingeht, wurde sofort gesteinigt. Jeder, der sich mit anderen Verwandten einließ, wurde auch sofort gesteinigt. Jeder, der sich an Kindern verging, wurde sofort gesteinigt. Gräuelsünden, sagt der Herr. Und bei Homosexualität und lesbisch, sagt er, es ist ihm widerlich, steht in meiner Übersetzung. Es ist ihm widerlich. Und nun kannst du sagen, ja, das habe ich aber erlebt. Ja, aber es ist Sünde und du musst Buße tun. Du musst zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Und du musst ihn radikal bitten, dass das rauskommt aus deinem Innersten und aus deiner Seele. Und dass deine ganze Gefühlswelt und alles wieder in Ordnung kommt. Und es ist möglich, ich weiß es, ich habe genügend Erfahrung mit Menschen, die da rausgekommen sind. Und mit radikaler Umkehr, je radikaler, je schneller waren sie raus aus dem Schlamassel. Und je besser wurde es. Und je einfacher wurde die Lösung. Und ich glaube heute Morgen, auch wenn das manche vielleicht jetzt ärgert, aber ich glaube, dass jeder von euch heute eine radikale Umkehr machen kann. Jeder. Es gibt keinen Grund hier, keinen einzigen. Und seist du, wollte ich fast sagen, wenn du mit einem fast Satan verheiratet bist, egal was da passiert ist in deinem Leben, du kannst umkehren und Jesus kommt rein mit größerer Macht und wird dich freisetzen und wird deine Beziehung wiederherstellen und heilen. Und ich glaube nicht daran, dass es jahrelang braucht, bis du aus dem Schlamassel raus bist. Natürlich kannst du auch den Weg wählen. Aber du kannst auch herauskommen, wenn du sagst, Jesus, ich breche radikal mit dieser Sache. Es ist Sünde in meinem Leben gekommen, es tut mir leid. Und jetzt möchte ich mal einfach ein Beispiel nehmen aus meinem Bekanntenkreis. Ein junger Mann in unserer Gemeinde lebte mit seinem wiedergeborener Christ, gläubig erzogen. Ich spreche also jetzt hier zu Gläubigen. War bei uns in der Gemeinde und hat mit seiner Freundin eine Zeit eine Beziehung gehabt und dann wurden sie sexuell. Dann haben sie zusammen geschlafen. Und mein Mann hatte das herausgefunden und hat zu ihm gesagt, pass mal auf, du fängst jetzt an, in Sünde zu leben und das wird ein ganz schlimmes Ende nehmen. Und dann hat er uns geantwortet, es geht mir noch nie so gut wie jetzt. Natürlich nicht. Er hat die Sünde genossen, er hat den Sex genossen, er war jung, es ging ihm gut. Und er hat gesagt, weißt du, Gott liebt mich so, wie ich bin. Ja, er liebt dich so, wie du bist. Und er gibt eine lange Gnadenzeit. Aber Heidi Witzka, was dabei herauskommt, heute ist dieses ganze Haus zerstört. Seine Frau hat ihn verlassen, er ist arbeitslos, seine ganze Ehe, seine Kinder sind nicht so, wie sie geraten sollen. Das ganze Haus ist ein Chaos. Und jetzt sind die Scherbenhaufen da. Und jetzt kommt er und jetzt braucht er Hilfe. Aber er hat sich das alles irgendwann mal selber eingebrockt. Widerstand gegen Gottes Anweisungen bringen uns fatale Folgen. Und deshalb tut Buße. Und das musst du selber tun. Da kann dir keiner heraushelfen, da brauchst du selber Buße vor Gott. Und ich bete, dass das heute Morgen kommt. Und warum? Weil du nicht nur für dich lebst, sondern für Generationen nach dir. Und dass du jetzt einbrockst, wird als Familiengeschichte weitergehen, es sei denn, du brichst es heute im Namen Jesu und sagst, ich höre auf mit der Hurerei, ich höre auf mit der Unreinheit, ich höre auf mit diesen ganzen Dingen, ich höre auf, mich zu entziehen. Ich will den Willen Gottes tun. Herr, hilf mir. Und dann kannst du es brechen, damit deine Kinder nicht auch wieder in die gleiche Geschichte fallen und die Enkel und Urenkel und tausend Generationen, nee, nicht tausend, aber einige Generationen nach dir in den gleichen Geschichten weiterlaufen, weil du ein störrisches Wesen hast und nicht aufgibst und die Sünde lässt. Gott will, dass ein Segen in tausend Generationen kommt. Und jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Wie können wir uns schützen? Alarmsignale erkennen und Hilfe suchen. Komm zu guten Seelsorgern. Und wenn es keinen guten Seelsorger gibt, dann such dir Bücher oder rufe Jesus an und sag, Herr, zeig mir jemanden, der mir heraushilft aus meiner vermasselten Situation. Aber ich glaube auch, dass wenn du wirklich zu Jesus schreist, und was ich tun würde, ich würde fasten und beten, bis ich eine Antwort habe. Ich würde mich vor Gott hinlegen und sagen, ich verlasse diesen Ort nicht, es sei denn, du hilfst mir raus. Und wenn du dieses Gebet zu ihm schreist, und ich schreie manchmal laut in meinem Gebetsraum, dann kommt er mit seiner Macht und Hilfe und er setzt die Sachen wieder richtig und du wirst in die richtige Richtung geführt werden. Und du wirst von ihm geleitet werden und er wird dir helfen. Gute Bücher lesen. Bitte hört auf, die Zeitschriften zu lesen. Leute, das, was ihr lest, das werdet ihr. Was ihr redet, das werdet ihr. Wenn dich das mehr interessiert, wer mit wem im Bett war und wer wieder geschieden war, dann wirst du wer mit wem im Bett sein und wer geschieden ist. Was du liest, das wirst du. Was du siehst, wirst du. Wenn du nicht das Wort verschlingst und die Bücher liest und sie verinnerlichst, wirst du nicht verändert werden. Und du wirst ein schwacher Christ bleiben bis zum letzten Tag und brauchst immer wieder Hilfe. Aber wenn dieses Wort in dir ist und du isst es auf und du sagst, Jesus, du sagst, wir sollen ein Fleisch werden und ich soll mich nicht entziehen. Und du weißt, ich kann es nicht, aber ich will es. Bitte hilf mir, wie soll ich das denn machen? Dann wird er dir Antwort geben. Durch eine Predigt, durch ein Buch, durch so viele Möglichkeiten. Aber er will auch direkt zu dir reden. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Er wird mit dir reden. So haben wir Frauen, die wir hier vorne stehen, unseren Weg gemacht. Wir mussten uns einmal durchkämpfen, dass wir ihn hören und verstehen. Und nur dann kannst du weitergeben, was Gott dir gegeben hat. Unbedingt Gott um Hilfe bitten. Nicht aufhören. Ihr seid am richtigen Ort und ihr tut es. Und ich glaube, dass heute hier Durchbrüche geschehen. Und ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du wirklich Alarmsignale erkennen willst, wie können wir uns schützen? Höre auf zu nörgeln. Hör auf zu nörgeln. Du bist nicht gut genug und du liebst mich nicht und du bist nicht geistlich genug und du kommst nicht mit zum Gottesdienst und du liest ja nie deine Bibel. Ich glaube, wir Frauen, wir müssen da ganz radikal aufräumen. Aufhören zu nörgeln, unseren Männern zu sagen, was sie zu tun haben. Ich liebe da Joyce Meyer, ich weiß nicht, ob sie euch bekannt ist. Wir wollen sie einladen, dass sie mal eine Konferenz hier bei uns macht. Sie ist eine gewaltige Frau Gottes und sie war so eine Nörglerin im höchsten Grad, sagt sie selber. Sie war schrecklich. Sie war ein furchtbares Wesen. Sie hat ihrem Mann das Leben so schwer gemacht. Und dann hat sie immer gebetet, Herr, verändere meinen Mann. Verändere doch den David. Verändere ihn doch endlich, damit er mehr ein Mann wird, damit es besser geht in unserer Ehe. Und Gott hat zu ihr eines Tages gesagt, weißt du, mit David habe ich gar keine Probleme, aber mit dir habe ich ganz viele. Ich will dich verändern. Und dann hat sie den Prozess zugelassen und hat sich verändern lassen. Und heute gibt sie ein Zeugnis und Zehntausende von Frauen kommen zu ihren Veranstaltungen überall in der Welt. Und sie kann weitergeben, was Gott ihr geschenkt hat. Hört auf zu nörgeln. Das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt wie ich. Ich schweige immer. Wenn es eine Diskrepanz gibt in unserer Ehe, wenn es irgendwie eine Situation gibt, dann schweige ich. Dann sage ich, Jesus, ein Wort mehr von mir würde jetzt nur einen Streit geben oder es würde ein Missverständnis mehr geben. Es ist dieser Moment nicht, wo wir jetzt darüber reden können. Hilf mir, dass ich jetzt schweigen kann. Vergib mir, Herr, wenn ich jetzt ärgerlich bin. Halt mein Herz rein und schenk mir jetzt Gnade, dass ich jetzt meinem Mann gegenüber solche Ehrerbietung bringe, dass ich ihm jetzt nicht ins Wort falle oder ihm nicht jetzt entgegentrete und sage, so nicht, ich will das nicht. Dieses ganze Verhalten ist so kindisch, wisst ihr das? Lass uns das mal ablegen, dieses alberne Verhalten von uns Frauen, unseren Männern so gegenüberzutreten. Er ist wirklich ein Mann Gottes. Auch wenn er noch nicht so aussieht, sieh ihn mal so. Und du wirst dich anders verhalten. Wisst ihr, wie Gott mir beigebracht hat, eine gute Ehe zu führen? Er hat mir damals gesagt, als er mir diesen Mann gezeigt hat, den ich heiraten soll, er hat zu mir gesagt, ich warne dich. Ich gebe dir das Kostbarste, was ich dir schenken kann. Und es ist ein Geschenk von mir an dich. Du wage es nicht einmal, diesen Mann zu verletzen oder zu berühren. Und das hat mich bewahrt. Er ist nur ein Geschenk Gottes an mich. Und ich darf durch ihn lernen, mein Leben zu verbessern und zu verändern. Aber hört auf zu nörgeln. Fangt an, konstruktiv wirklich zu arbeiten. Und ich nutze immer Momente, wo ich, und die sind selten bei uns. Mein Mann ist oft 6 bis 8 Monate im Jahr weg. Und wir sind oft getrennt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und ich nutze Momente, wo wir eine wirkliche Ruhe haben. Oder ich sage zu ihm, ich brauche einen Seelsorgetermin bei dir. Ich bitte keine Telefonate, bitte keinen Computer, keine Störung. Ich brauche jetzt ein Gespräch mit dir. Und das kann noch ein paar Stunden dauern, bevor ich den Termin bekomme, weil er hat ja auch als Leiter einer Gemeinde viele Termine. Und dann setze ich mich mit ihm hin und sage, ich muss mit dir jetzt wirklich ganz offen reden. Bitte hör zu. Dann bringe ich das ganz ruhig rüber, die Anliegen. Und das hat immer gewirkt. Das Herz meines Mannes war immer sofort berührt. Einfach ruhig vorzubringen, die Not, die ich habe oder die Krise, die ich sehe oder was immer in unserer Ehe nicht okay ist, bringe ihm das ganz ruhig rüber. Und dann hat er immer sofort reagiert und Gott hat gewirkt. Und ich habe das mit Gebet begleitet und erwartet, dass Gott sofort eingreift, dass wir jetzt nicht eine lange Geschichte daraus machen müssen, dass wir sofort abstellen, wo es problematisch wird. So, und jetzt möchte ich zu dem Thema kommen. Wie lange habe ich gesprochen? Halbe Stunde schon? Okay. Aber es ist jetzt ganz wichtig. Ich möchte mal Alarmsignale nehmen. Und zwar gibt es etwas, was im Augenblick umgeht im Leib Christi, und das ist ganz schlimm. Wenn wir nicht in einer engen Beziehung mit Jesus stehen und auch mit unserem Partner nicht in einer guten Beziehung stehen, dann kommt der Feind mit allen möglichen Versuchungen und mit verwirrenden Gefühlen. Und die passieren so. Du arbeitest zum Beispiel mit jemandem ganz eng zusammen von einem anderen Geschlecht in einem Team oder du bist im Lobpreisteam mit Männern, Frauen zusammen oder wie auch immer, ihr seid in irgendeiner Kombination zusammen und du fängst an, Interesse und auch Gefühle für einen Mann zu entwickeln, der vielleicht verheiratet ist oder der sogar oder nicht verheiratet ist, egal in welcher Situation und du weißt ganz genau, dass das nicht richtig ist, aber du lässt dich darauf ein, auf diese Gefühle und es fängt an, deine Gefühle zu beeinflussen. Und diese Versuchung passiert leider ganz, ganz vielen. Und im Augenblick ist es so, dass Menschen dann sich darauf einlassen und diese Gefühle zulassen in ihrem Leben und sie nicht das von Gott heiligen und sich nicht vor Gott reinigen und sie fangen an, mit diesen Gefühlen und diesen Gedanken zu spielen. Es ist ja so nett mit ihm, er ist ja so ein lieber Bruder, mit ihm kann man so toll reden, er hat so viel Verständnis für mich, ach, was kann der alles beten und der hat so eine tiefe Erkenntnis und was der alles für Worte der Erkenntnis hat und alle diese Dinge kommen und es ist so geistlich, diese ganze Geschichte und da ist die Versuchung, die reinkommt. In dein Leben und in deine Beziehung. Und da müsst ihr sehr aufpassen. Ich weiß, der Einzige, der das richtig gehandhabt hat, das war der Josef. Er ist raus aus der Versuchung, weggelaufen davon. Und diese falschen Empfindungen, die werden jetzt noch getoppt mit einer Eingebung von falschen Geistern. Und das klingt so fast wie der Heilige Geist. Diese Person ist die Person, die Gott für dich in dein Leben gesandt hat. Und der Mensch da neben dir, der dein Mann ist, der ist ja lange nicht so geistlich. Und der war eigentlich die falsche Wahl. Und das ist eigentlich die richtige Wahl. Und da Alarm hoch 10. Das ist niemals und wird niemals von Gott sein. Absolut niemals. Und im Augenblick zerbrechen in unserem Lande Ehe nach Ehe nach Ehe mit genau diesen Motiven. Ich bin von dieser Person angezogen und es ist ja, weil wir beide im Dienst sind oder auch in der Gemeinde sind, von Gott. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn du dich zu einem Ungläubigen hingezogen fühlst, weil das garantiert nicht von Gott ist. Und du auch nicht berufen bist, diesen Mann zu Jesus zu führen, mit einer Beziehung, die du vorher eingehst. Das kann ich dir von vornherein, ohne deinen Fall zu kennen, garantieren. Weil das Wort Gottes so klar ist, dass wir uns nicht zu verketten haben mit dem ungleichen Joch. Und du gehst ein Joch ein und dein Elend wird hoch 10 sein. Und dann hör dir einige Geschichten an von Frauen hier, was die im Augenblick durchmachen, weil sie das getan haben. Das ist ein Elend, das ist nicht zu beschreiben und kaum noch zu fassen, weil sie sich so falsch eingelassen haben. Ein ungläubiger Mann hat gar nichts in deinem Leben zu suchen. Und eine Beziehung mit einem verheirateten gläubigen Mann sollte so tabu sein, wie es nur tabu ist. Und deshalb pass auf, dass du deine Beziehung, deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass deine Beziehung mit deinem Partner nicht vernachlässigt wird, sodass da ein Vakuum entsteht und das kann dieser Mann ganz elegant füllen. Ganz wunderbar. Und angeblich ist es geistlich. Es ist die, wie sagt man, die schlimmste Form des Betruges, die dir passieren kann. Und ich bin Männern Gottes begegnet, wunderbaren Männern und Frauen Gottes, die das paar Mal durchgemacht haben und die gesagt haben, das ist mir passiert und die sind gefallen, haben ihren Ehepartner sich scheiden lassen und sind dann mit dieser neuen Person in eine Ehe gegangen. Und es ist Sünde vor Gott. Es ist niemals zu rechtfertigen, es ist Sünde vor Gott. Und sie können nur wieder in ihre Berufung und ihre Salbung kommen, wenn sie tiefe Buße tun vor Gott. Ich glaube, ich habe den falschen Partner geheiratet und du wirst von falschen Eingebungen verfolgt. Der ganze Bereich, und damit möchte ich jetzt schließen, der ganze Bereich dieser sexuellen Verführung, die jetzt gerade umhergeht, die passiert, wenn du dich zu sehr öffnest in Filmen und in Büchern und in Zeitschriften. Wenn du dich da öffnest, werden unreine Geister dich besetzen im Nullkommanichts. Ich habe mal nur indem ich zu meinem christlichen Kanal im Fernsehen wollte, und das war abends spät, bin ich für eine Sekunde in so eine Sexszene geraten, nur so beim Sappen, ne? Ihr kennt das, durch den Kanal 1, 2, 3, 4, 5, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich in meinem christlichen Kanal sein und habe nur eine Szene nur gesehen, als gesunde, erfüllte Frau. Und diese Szene hat mich nicht mehr verlassen. Ich war wie besetzt von dieser einen Szene. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich gesagt, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, brauche ich nicht. Und wenn ich mit meinem Mann zusammenkam, war diese Szene da, vor meinen Augen. Und da habe ich gesagt, im Namen Jesu, jetzt trenne ich mich davon. Das hat mit mir nichts zu tun, das ist Unreinheit und ich will es nicht, im Namen Jesu. Und habe mich freigesetzt und die Szene war weg. Und es war erledigt. Der Unreinheit geht durch die Welt im Augenblick so subtil und es knallt einfach so. Und wenn du dir Filme anschaust, wo solche Szenen sind, dann sage ich dir, bist du in höchster Gefahr, absoluter höchster Gefahr. Ihr müsst es anfangen zu hassen, diese Szenen und diese Versuchungen. Und Gott schenkt euch Gnade. Gott liebt, er vergibt. Es ist ein Prozess der Heilung, der nötig ist. Und wenn ihr da drin steckt, dann gibt es nur einen Weg raus. Rufe zu Jesus um Hilfe. Auch wenn du schwer verliebt bist in diesen angeblichen neuen Menschen. Rufe um Hilfe. Verlass nicht Jesus. Er weiß, was du durchgehst. Er sagt, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und wenn du dann das große Gabe hast, und ich bitte dich, finde eine Frau oder einen Mann oder ein Ehepaar, dem du dann vertrauen kannst, und dann öffne dich und sag es jemandem. Und sobald das Licht an die Sache kommt, wird die Sache vorbei sein. Ich selber bin mit sowas konfrontiert worden. Ich selber habe es erlebt in einer Zeit höchster Anstrengung und Gebet für eine Stadt, dass plötzlich so ein Gedanke in meinen Gedanken war. Und er wurde so massiv, es war wie eine Krake, die auf mir saß und alle 8 Arme um mich geschlungen hatte. Und ich war in höchster Gefahr und ich wusste es. Und ich habe nur zu Jesus geschrien. Und dann kam ein Mann Gottes auf mich zu, aus dem Team, im Team. Also jetzt macht niemals Einzelseelsorger mit Männern, bitte. Das ist eine Regel, die dürft ihr niemals brechen. Ihr habt niemals als Frau Einzelseelsorge zu machen mit einem Mann. Ihr könnt auf der Straße bei der Evangelisation mit einem Mann beten, aber keine Seelsorge. Bitte lasst das sein. Nur im Team. Und dann kam einer von den Teamleitern auf mich zu und hat gesagt, du bist unter einem ganz mächtigen Angriff und wir setzen dich jetzt frei im Namen Jesu. Und dann haben sie mich freigesetzt im Namen Jesu. Ich habe mich einer Person anvertraut, habe das bekannt und dann habe ich mich freigesetzt und dann waren meine Augen plötzlich so offen und ich habe gedacht, wie konnte ich so einen bescheuerten Gedanken überhaupt zulassen? Wie konnte ich überhaupt in dem ersten Moment sowas denken? Aber es war da. Ich weiß, es ist so und ihr müsst euch davor schützen. Und ihr könnt es nur, indem ihr ein heiliges Leben führt, indem euer Mann immer noch der Partner ist, den ihr ehrt und nicht der Dienst immer nur die wichtigste Position ist. Ihr müsst lernen, eure Ehe in Ordnung zu bringen, vor Gottes Thron und in seiner Gnade. Und es ist möglich. Wenn du heute, und das ist wirklich mein letzter Satz, dein Leben mit Gott radikal in Ordnung bringst und sagst, Herr, ich will das alles verändern, was ich gehört habe in diesen Tagen, mit deiner Gnade, nicht aus deinen Werken, sondern mit seiner Gnade, dann wird er dir heraushelfen und deine Ehe wieder eins machen. Dein Mann wird wieder zu Jesus zurückfinden und es wird alles in Gottes Willen kommen. Versuch es, es wird funktionieren. Gott gibt euch Gnade dafür. Und jetzt gehen wir in eine Pause von 10 Minuten.